Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf Dr. Markus Strauß. Markus, Autor, Dozent, Berater, Initiator Stiftung eWilpa, essbarer Wildpflanzenpark. Und boah, und da habe ich schon gedacht, mit dir möchte ich mich unbedingt unterhalten. Nehmen uns mal mit in die Welt der Wildpflanzen. Aber erstmal bitte, wie bist du dazu gekommen? Also, wie war der Weg dahin? Das finde ich auch so interessant. Herzlich willkommen.
Ja, danke sehr, liebe Doris. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, also jetzt muss ich mich kurz fassen, sonst wird es ewig. Es wurde mir im Prinzip schon in die Wiege gelegt. Also, weil ich in der Bodenseeregion groß geworden bin, auf einem Gelände, also mein Urgroßvater hatte da eine Baumschule und auf dem Gelände bin ich groß geworden. Das hat dann die nachfolgende Generation haben das dann zu einer kleinen Landwirtschaft umgewandelt. Also da gab es, wo ich noch klein war, bin also Jahrgang 66, so Anfang 70er, waren da noch ziemlich viele Tiere, das nahm dann mit der Zeit ab. Aber was wir immer noch hatten aus dieser Baumschulzeit, ist eben sehr viele Obstbäume und dann auch einen kleinen Weinberg und große Selbstversorgergärten. Also mit riesig viel Beeren drin und Gemüse wurde da alles und Salat und so weiter, Kräuter. Es wurde alles selber angebaut. Und dann halt auch eingemacht und also gedörrt, eingeweckt, eingelagert im kühlen Keller und so weiter und so fort. Das ganze Programm, also traditionell, ne? Und da haben natürlich das, womit ich mich heute hauptberuflich beschäftige, das firmierte unter Unkraut, ne? Also ich kannte die Pflanzen. Oder, also interessant ist schon, wenn man jetzt zum Beispiel kleine Hühnerküken hat oder Gänseküken, da hat man Brennnesseln geholt und hat die klein geschnitten und hat es denen hingegeben. Oder Vogelmiere, der Name sagt es schon von der Pflanze, und hat das so als Kraftfutter. Heute geht man da ins zu Reifeisen oder Beiwade irgendwo hin und holt sich einen Sack Futter. Aber damals hat man da einfach noch nachhaltig gewirtschaftet mit den eigenen Ressourcen. Und das war eben zum Beispiel sowas, was man dann den kleinen Tieren gegeben hat, weil man eben wusste, dass das sehr gut ist. Und man hat natürlich auch schon Lindenblüten gesammelt für Erkältungstee und Holunderblüten und solche Sachen. Also sowas wurde schon gemacht, aber mehr auch nicht, ne? Also das auf diesem Level war das. Und ich bin dann zum ersten Mal so, wo man sagen kann, dass ich mit dem Thema essbare Wildpflanzen wirklich leibhaftig in Kontakt gekommen bin. Das war gar nicht in Deutschland, sondern ich habe dann Geografie studiert und in Heidelberg und am Südasien-Institut eine Stelle gehabt, so als wissenschaftlicher Angestellter hieß das genau. Und in dem Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit war ich zur Feldforschung im Nepal-Himalaya, ging um ökologischen Teeanbau. Und dort musste ich, es ging darum, wie man jetzt den integrieren kann in das landwirtschaftliche System. Und dazu musste ich ja die Felder kartieren. Und das war damals eine Gegend, wo es keinen Strom gab, nur eine Schotterpiste dahin in diese Vorberge hoch. Also man kann sich vorstellen bei Darjeeling, aber auf der nepalischen Seite. Und dort habe ich ja bei den Einheimischen mitgegessen. Und ich habe die Felder kartiert und dann wusste ich eigentlich schon ganz genau, was da los ist, also was da wächst. Und habe auf den Tellern halt auch Gemüse entdeckt, wo ich die dann auch gefragt habe, wo kommt denn das eigentlich her? Und da haben die so in den Schluchtwäldern, da ist einfach noch Dschungel, da wo es ein bisschen ebener ist, da haben sie dann Terrassenfelder und so gemacht. Und die haben eine unglaubliche Vielfalt, weil das geht ja von den unten, von den Tropen, wo es warm ist, bis zum ewigen Eis hoch. Also die haben alle, so auf 3000 Meter haben die dann auch wie bei uns Kartoffeln und da stehen Tannen und da sind Jagdkühe. Da sieht es fast aus wie in der Schweiz. Aber mit Terrassenfelder und ein paar Rhododendren und weit, ich war ein Stockwerk tiefer, da wächst dann der Tee und noch tiefer tropische Sachen und in den Schluchten tief eingeschnittene Täler. Da ist eben Dschungel und da haben die dann sowas wie Brennnesseln und andere Sachen geholt. Und das hatte ich dann auf dem Teller. Und ja, und der Witz ist, dass mir später erst klar geworden, ich spreche heute von der kulturellen Arroganz, die uns anerzogen ist, weil ich kam ja, das war jetzt Anfang Mitte 90er Jahre. Da kam ich so an, so mit gespannten Hosenträgern, ja ich hier, Uni Heidelberg, ne? Ich weiß es jetzt, gell? Wobei, das ist so unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Und ich habe es gegessen, es hat mir auch geschmeckt oder ich fand es zumindest nicht schlimm. Also ich habe es einfach gegessen. Was hätte ich sonst essen sollen? Es gab ja nur sowas. Und habe aber das nicht überrissen, dass das ja, obwohl es in meiner Doktorarbeit um die Subsistenzlandwirtschaft ging, also ich habe das nur so am Rande wahrgenommen, aber in seiner echten Bedeutung nicht kapiert. Das ist echt der Hammer. Also muss ich echt sagen, also und die Bedeutung ist mir erst klar geworden, als ich dann, es gab noch andere berufliche Stationen danach, weil an der Uni ging es für mich nicht weiter. Ich war da wahrscheinlich immer schon sowas, was man heute als Querdenker im Negativ, also heute ist ja negativ gelabelt, aber das war ich schon immer, was ich ja eigentlich ein positiver Begriff finde, ne? Weil mal die Sachen, das ist ja das, was uns heute fehlt. Wir kommen in so eine Monosache rein. Und es geht ja darum, neue Perspektiven, zum Beispiel die essbaren Wildpflanzen. Die sieht man nicht, wenn man Scheuklappen auf hat, also nur zum Supermarkt geht. Also ich habe das, die Bedeutung der essbaren Wildpflanzen dann erst kapiert, als ich dann beschlossen habe, Uni geht nicht, Entwicklungshilfe geht nicht, freie Wirtschaft geht nach ein paar Jahren Erfahrung auch nicht. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Das war so Jahrtausendwende. Und da bin ich auf so ein kleines Selbstversorgerprojekt gezogen, habe alles gekündigt, verkauft und so weiter, meinen Fixkosten total reduziert und habe dann das, den alten Film aus der Jugend reaktiviert. Also Kartoffeln anbauen, Beerenbüsche, die alten Obstbäume schneiden und so weiter. Und dann kam die frühere Besitzerin von dem Hof, die aus Altersgründen, die war schon über 80, da wegging, und hat gefragt, ob sie nochmal von ihren Brennnesseln wieder was haben kann. Ich habe gesagt, ja, also Brennnesseln haben wir wie Sand, also echt wie Sand am Meer. Gerne, da muss ich schon nicht, ne, abmachen. Und da habe ich sie aber, bin neugierig geworden und habe gesagt, was machen Sie denn damit? Ja, ich mache mir da ein Gemüse damit. Also, weil ich kannte ja nur Tee. Und sonst gar nichts. Und für, ja, Jauche ansetzen, das haben wir auch gemacht, so ein Düngerjauche. Aber sonst wusste ich nichts. Obwohl ich die ja in Nepal gegessen habe ich das schon wieder verdrängt gehabt. Kulturelle, anerzogene oder konditionierte Arroganz, also oder Engstirnigkeit, ne? Ist schon sehr, sehr interessant. Aber dann hat es bei mir Klick gemacht. Und dann dachte ich, ist ja der Hammer. Du buckelst dich hier ab, um da irgendwas zu machen, wo dann die Schnecken, die Läuse, Spätfrost, Hitze, Dürre, irgendwas kann ja immer passieren und es ist viel Arbeit. Und das, was hier freiwillig einfach so wächst, in einer Urqualität, unverfälscht, das habe ich dann erst, ist mir alles klar geworden, das hast du gar nie angeguckt. Und dann war mir klar, oh wow. Das ist ja ein spannendes Thema. Und dann habe ich alte Literatur so auf Kriegspapier, also auf Notpapier gedruckt und so alte Sachen und noch ältere Sachen halt ausgegraben, habe da die Pflanzen gewählt. Welche sind das jetzt eigentlich? Ich meine, der Witz ist ja, ich habe ja Bi auch Biologie studiert und hauptsächlich Botanik. Und ich kannte die Pflanzen, aber ich kannte sie halt nur dem Namen nach und dass die jetzt im Gemüsebeet eher störend sind. Oder so, ne? Oder im Wald halt, dass sie da am Waldrand oder im Halbschatten wachsen oder unter, also das wusste ich schon. Aber dass man viele davon essen kann und wie ich jetzt damit in der Küche dann umgehen soll, das musste ich mir selber erarbeiten. Da haben jetzt auch die alten Schriften nicht unbedingt geholfen, weil die haben natürlich ganz andere Herde gehabt oder so Kochkisten hatte man ja früher auch und dann diese mit Holz befeuerter Herd. Eisenpfanne und so, also ganz andere Bedingungen, andere Öfen und so. Also und die hatten keinen Hochleistungsmixer und also alles, was wir heute, den Fuhrpark, den wir in der Rohkostküche haben, zum Beispiel mit Saftpressen und so weiter. Also ich musste das Thema im Laufe der Jahre dann halt auf heute übersetzen. Also die alten Rezepte waren ja auch immer. Finde es manchmal gar nicht schlecht, dass man so eine Mehlschwitze macht, um eine Soße anzubinden oder so. Das mache ich auch mal bei Linsengemüse oder so. Aber früher war das ja gang und gäbe. Oder das war halt noch so eine ganz klassische Küche, die jetzt auch nicht so viele Varianten hatte wie unsere Sache. Also eine Asia-Variante gab es da natürlich nicht und so weiter. Ne? Also das war jetzt mein Job, ne? Das für heute. Und auch einen riesigen Filter, also im Lauf der Zeit, ich mache es jetzt ja im dritten Jahrzehnt, habe dann also angefangen, dachte, jetzt musst du Bücher schreiben. Und also es hat auf einmal haben diese Zahnräder, freie Wirtschaft, Entwicklungshilfe, Geografie, Biologie, Kindheitserfahrungen, ich habe ja mal in einer Baumschule gearbeitet und so, das hat alles auf einmal ineinander gegriffen. Eine Baumschule zum Beispiel, dass ich eben nicht nur auf die Kräuter geguckt habe, weil das ist botanisch nur ein Teil der ganzen Vegetation, eben meistens das kleinere, wo man sich bücken muss und was krautig ist. Stauden wären schon größer, Sträucher und Bäume erst recht. Aber von Sträuchern kann man ja auch viel essen und von Bäumen eben auch. Und das war dann so mein Durchbruch in dieser neuen Geschichte, weil ich der Erste war. Also ich war der Erste, der so Kombinationsbücher geschrieben hat, Botanik plus Kochbuch plus Rezepte, also Pflanze vorgestellt. Und ich war auch der Erste, der gesagt hat, Moment mal, die Leute gehen unter in dieser Vielfalt. Was nutzt es hier jetzt, 100 oder 200 Pflanzen in ein Buch zu packen? Die Leute sehen eh bloß grün da draußen. Jetzt ist meine Aufgabe doch, dass ich das mal durch einen Filter laufen lasse. Und wenn ich ein Buch schreibe, was jetzt von Norditalien bis Südschweden und von Weißrussland bis Portugal überall vorkommt, also natürlich deutscher Sprachraum, aber wenn die Leute auch mal woanders hingehen, dass sie halt in Europa damit zurechtkommen und dass die Pflanzen auch häufig da sind. Weil ich möchte nichts empfehlen, was jetzt selten ist. Nachher stirbt es noch aus, ne? Oder auch nichts, was unpraktisch ist. Es gibt ja Sachen, die sind nur, was weiß ich, ich überspitze es jetzt ein bisschen, an Nordhängen in den Alpen zwischen 1500 und 2000 Metern. Und es ist nur eine Woche lang, kannst du da was ernten. Es gibt so Spezialsachen, aber nachher stürzen die da noch ab oder das Ding stirbt aus oder das will ich alles nicht. Also ich habe mich dann, das waren alles so Kriterien. Und es muss auch gut schmecken und es sollte auch noch gesund sein und es sollte eben, weil es reichlich da ist, kein Problem mit dem Naturschutz und auch alltagstauglich, weil wir stecken ja auch alle, ich auch, mit E-Mails und Büroarbeit und so oder die Leute draußen haben ja alle ihre normalen Berufe. Es kann, oder die wenigstens am Wochenende kann man das schon machen, mal so durch den Wald schweifen. Die den Hund haben, müssen eben zwei, dreimal am Tag raus und so. Aber die meisten, das muss schon so sein, war auch so ein Anspruch, dass es sowohl vom Sammeln und später kam ich drauf, dass man auch den Garten so gestalten könnte, habe ja ein eigenes Seminar dazu entwickelt, aber dass es eben vom Sammeln her einfach ist und auch von der, und die Rezepte dann so, dass es in der Zubereitung auch relativ schnell geht. Weil nur dann und das gut schmeckt. Also die drei Faktoren müssen es immer sein. Weil sonst kriegen wir das im Alltag gar nicht gebacken, im wahrsten Wortsinn. Ne? Und ja, und so kam es eben dann zu Büchern wie der Titel sagt schon, die 12 wichtigsten essbaren Wildpflanzen oder dann habe ich die 12 Bäume, von denen man essen kann und so. Also köstliches von Waldbäumen heißt das. Und dieses Buch, weil ich da der Erste war mit den Bäumen, da kam dann zum ersten Mal das Fernsehen dazu und dann ging das halt und habe ich halt auch immer geschaut, wo kann ich Brücken bauen in die normale Gesellschaft hinein, weil ich bin schon, ich esse nur Bio, ich bin schon ein Öko sozusagen, aber auch nicht der Öko, der jetzt mit langen Haaren, weil Bart und nur selber gestrickte Sachen und gebartigten Tüchern rumläuft oder sowas. Ich war da auch immer, mir gefällt es auch, wenn es mal schick ist oder so oder auch, also ich bin da jetzt, möchte mich da gar nicht labeln lassen und einsortieren und habe mich auch in normalen Welten ja auch bewegt, gell? Also ich bin das immer unideologisch und undogmatisch auch angegangen, das Thema, weil sonst glaube ich, macht man sich selber was kaputt, auch im eigenen sozialen Umfeld. Und auch gesamtgesellschaftlich, weil wir essen doch alle. Ja, das ist ja ein Thema, was uns auch nach dieser ganzen Spalterei und links, rechts, geimpft, nicht geimpft und die Nationalitäten und. Also das, wir haben so viel Spaltung, aber letztendlich sind wir alle daran interessiert, dass wir gut, schmackhaft und gesund essen und dass wir es uns auch leisten können. Also dass das halt funktioniert. Ne? Und das haben wir ja alle, dieses Interesse. Und deswegen dachte ich, ja, jetzt gucke ich, dass ich so, dadurch kam die Hochschulkooperation oder mit Grün und Gesund, dann kam ja Corona, man konnte das online gar nicht, in Präsenz war ja chaotisch ohne Ende und ging gar nicht mehr oder dann mal, also es war ja Chaos pur und da fing es dann an, dass ich mehr online arbeite und das hat sich jetzt auch immer mehr ausgebaut, das ist ja alles nochmal gespiegelt. Also die Ausbildung gibt es jetzt nicht nur in Präsenz, sondern eigentlich machen das jetzt die Mehrheit online. Also ich musste mich halt auch nochmal didaktisch nochmal umstricken alles, total viele Videos drehen und ausführlichere Skripte dazu schreiben, sodass das die Leute zu Hause auch hinkriegen, und wir machen Frage-Antwort-Abende und so. Also das war so mein Weg, ne? So hat sich das dann aufgebaut, plus auch gewandelt im Laufe der Zeit, ne? Das ist also sehr spannend. Und ich sehe es halt heute, manchmal, wenn ich in einem Satz was sagen soll, dann trete ich ein für die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in unsere heutige Alltagskultur. Weil das Thema ist ja, das ist eigentlich ist Sammeln und Jagen das älteste Gewerbe der Welt. Man sagt ja, dieser Spruch, das älteste Gewerbe der Welt, da geht es ja um ein horizontales Thema, denken die meisten gleich daran. Aber das noch ältere ist, man muss ja erstmal was essen, sonst hat man gar keine Energie für das. Ja, also das wirklich älteste Gewerbe der Welt ist Sammeln. Und das Sammeln wurde auch lange Zeit von den Archäologen unterschätzt, weil man natürlich aus so eiszeitlichen Höhlen oder so nur Knochen und Geweihe oder sowas, also auf den Müllbergen von der Steinzeit hat man da, die Knochen haben überlebt, aber das ist logisch, dass ein Wildgemüse, Spinat, nachdem er gegessen wurde, da bleibt nichts übrig, was jemand ausgraben kann. Man hat dann, moderne Archäologen haben dann schon sehr viele Kirschkerne oder so Sachen gefunden oder Hagebuttenkernchen und so, aber es gibt jetzt noch modernere Methoden, wo man den Zahn, also die Mineralzusammensetzung von Knochen und Zahnschmelz und so untersuchen kann. Und da hat man festgestellt, dass der vegetabile Anteil enorm hoch war. Also man hat vor allem festgestellt, dass die Leute Flexitarier waren und natürlich, was ja auch super logisch ist, reagiert haben auf die Klima-Changes. Also weil wir hatten ja nördlich der Alpen auch lange Zeit war ja alles, da wo ich jetzt bin, war paar hundert Meter Eis drüber. Das war ja von den Alpen bis Ulm, bis zur Schwäbischen Alb alles vergletschert. Also auch das Schweizer Mittelland und Oberniederösterreich und so weiter, das war ja alles vergletschert. Und von Norden kamen ja auch von Skandinavien her die Gletscher, also im Extremfall bis Hildesheim. Bei der letzten Eiszeit nur so bis nördlich Hamburg oder so. Also es gibt ja noch diesen Wilseder Berg, die in Lüneburger Heide, diese Sandhaufen und so, das sind ja noch so Endmoränenzüge von letzten Eiszeiten. Also da sieht man, bis wohin Eis war. Also auf modern gesprochen war ja die A7, das ist ja die längste Autobahn, die geht von hier, von Füssen, österreichische Grenze bis zur dänischen Grenze. Könnte heute in der Eiszeit, wenn es schon Radio gegeben hätte, wäre der Durchsage gekommen, A7 ist heute gesperrt. Von Flensburg, glaube ich, kommt die her, bis Hildesheim ist zu. Und zwischen Hildesheim und Ulm ist offen oder Heidenheim oder so. Aber und südlich davon auch alles wegen Eis gesperrt. Ne? Und in der Zeit haben die natürlich, da waren ja dann die restlichen Gebiete, waren eiszeitliche Tundra und Eissteppe. Und da waren halt Wildpferde und Mammuts und so. Also da waren halt eher Tiere da, plus ein paar Beeren und man hat vielleicht eine Wurzel ausgraben können oder was. Aber da war natürlich, in der Zeit hat man das gemerkt, an der Mineralienzusammensetzung, haben die eher Fleisch gegessen. Aber dazu muss man auch sagen, das ist natürlich ein komplett anderes Fleisch wie das, was wir heute essen. Also das ist ja auch von der Fettsäurenzusammensetzung her oder von der Belastung mit Hormonen, Futter und Tiermedikamenten und sonst was alles, ist komplett anderer Film. Oder die Stresshormone, weil, also das ist das war ein ganz anderes. Also das waren alles, wenn man das nochmal, um es kürzer zu machen, subsumiert, die Menschheit ist mit Lebensmitteln in wilder Qualität groß geworden. Ne? Und die gleichen Eiszeitmenschen, die südlich der Alpen im Mittelmeergebiet gelebt haben, da war damals in der Eiszeit unsere heutige Vegetation, da hat man festgestellt, 80% pflanzliche Nahrung. Und das ist ja auch logisch, weil Pflanzen rennen nicht weg. Also die habe ich einfach sicherer und schneller. Tiere, da muss ich sehr, ist auch gefährlich. Das Tier kann mich ja auch angreifen oder kann wegrennen. Ne? Also das ist nicht so selbstverständlich. Ne? Und ja, also die Menschheit wird geschätzt, 2,5 Millionen Jahre gibt es uns. Und die längste Zeit haben wir Lebensmittel in wilder Qualität gegessen. Und Landwirtschaft betreiben wir erst in Mitteleuropa seit 7000 Jahren. Kriegt man durch Pollenanalysen raus, wann das begann. Und das heißt, das ist ja nur die letzte Minute der Geschichte, betreiben wir Landwirtschaft. Und dann kam eben das Getreide ganz stark dazu. Und dann ist ja, wir denken ja heute, wenn man an gesundes Essen denkt, denken wir vielleicht an Bioladen oder ans Reformhaus. Also, dass das alles in Bio-Qualität und auf den Packungen ist oft so ein romantischer Bauernhof drauf und vielleicht steht da noch eine Kuh gemalt nebendran oder so oder ein Hühnchen. Und also, da denken wir an biologische Landwirtschaft. Und die hat ja damals von 7000 bis, also 5000 vor Christus und jetzt noch 2000 Jahre danach, war das ja in der allerlängsten Zeitstrecke auch ich nenne das heute Ur-Bio-Landwirtschaft. Es war natürlich nicht zertifiziert, aber es war ja Mangel. Gab ja noch gar keine industriellen Dünger und Spritzmittel und so. Und das war ja alles in Bio-Qualität. Und dann kam, und jetzt sind wir schon nah bei uns, die Industrialisierung. Die ist ja erst so richtig komplett durchdekliniert seit reichlich 100 Jahren. Also, sie begann schon früher mit der Dampfkraft und so, aber es war ja nicht mit der Erfindung der Dampfkraft und dem ersten Zug, der fuhr, hatte nicht jeder Bauer schon einen Traktor und Spritzmittel. Diese Geschichte, die ist noch jünger. Also, das ist eigentlich eine Sache vom letzten Jahrhundert, bis das so richtig durchdekliniert war. Also, ganz grob haben wir 2,5 Millionen Jahre wilde Lebensmittel, so 6.900 Jahre Ur-Bio. 100 Jahre das, was wir heute kennen, das halt da mit Glyphosat und viel Traktoren und die Flächen immer größer und dann auch zunehmend von Argentinien, von China zu uns und hin und her und so. Und Verpackung und Kinderarbeit und sonst war alles, all diese Geschichten, Zusatzstoffe. Also es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die nachgeschaltete Verarbeitung dessen, was die Landwirtschaft produziert. Also das ist der sogenannte agrarindustrielle Komplex, wo das rauskommt, was wir im Supermarkt, was so schön bunt dasteht. Und wo unsere Urgroßeltern oder Großeltern durch einen Supermarkt laufen und sagen, sag mal, wo sind denn hier, wo finde ich dein Mehl? Ja, das findest du heute kaum noch. Oder ja, also in der Gemüseabteilung geht es noch, das würden die erkennen. Aber so ganz normale Sachen, die sind ja heute im ganz untersten Regal, weil damit verdient keiner mehr Geld. Das wird ja alles aufgehübscht und gemischt und fertig, also als Fertiggericht oder als so und so weiter. Diese modernen Produkte, ne? Also wenn man sich Frühstücksvorschläge da anguckt, wie viele Schachteln das da und wie viele Varianten, 60 verschiedene Joghurtsorten etc. pp. Es ist ja alles eine aufgeblähte Sache. Aber letztendlich ist alles halt ziemlich, wenn man es in diesem, wenn man rauszoomt, muss man sagen, es ist ziemlich viel künstlich. Das wird dann erst so bewusst, ne? Also es hat immer viele Größe vom Geldsystem, weil das steckt eigentlich da dahinter. Und in den letzten 20, 30 Jahren haben wir es nochmal auf die Spitze getrieben. Im Zeitalter der Digitalisierung haben wir immer mehr Kantinenessen und immer mehr Delivery Services und Fast Food. Convenience Food. Und auch wenn wir in die Gaststätte gehen, wenn jemand 20, 30 Sachen auf der Speisekarte hat, der hat doch nie im Leben alle Zutaten frisch in seiner Speisekammer. Das würde ja vieles kaputt gehen. Das sind alles schon vorgefertigte, also auch industriell vorgefertigte Sachen. Eigentlich ist es nur noch eine Aufwärmstation. Ne? Also sonst wird sich das überhaupt nicht rechnen. Also das muss uns klar werden, wie weit wir uns von dem entfernt haben, was die Natur uns geschenkt hat. Und das ist nämlich auch noch was mit dem Schenken, weil diese Urlebensmittel, da in der Natur, wenn wir sammeln gehen, da sitzt ja auch keiner an der Kasse, weil das ist ja ein komplett anderes System. Das hat auch mit der, ich muss jetzt mal das Wort Schwingungskongress, das hat ja auch mit der Energie, mit der Schwingung, die in diesen Lebensmitteln drinsteckt, zu tun. Also ich habe jetzt ja schön bilderreich geschildert, wie das sich erst in der letzten Minute oder vielleicht ist es noch weniger unserer Menschheitsgeschichte sich das künstliche System, was wir halt heute gewohnt sind, dass die Tücke für uns ist, für unser Bewusstsein, wir werden ja da reingeboren. Also jemand, der im Jahr 2000 geboren wurde und jetzt 26 Jahre alt ist, der ist mit Fast Food aufgewachsen und auch schon mit dem Handy. Ne? Also in 2000 hatte noch nicht jeder eins, aber als das Kind dann älter wurde, dann war das schon da. Ne? Das ist natürlich für so jemand wie ich, jetzt werde jetzt 60, schon anders. Also ich habe nur eine Anbindung, vor allem dadurch, dass ich auf dem Land groß geworden bin und in einer sehr noch, damals war das noch sehr remote da, also da war einfach noch alte Welt. Ne? Und auch meine Vorfahren, die kommen eben auch alle so bäuerlich. Also ich war damals schon in einem alten Film groß geworden, aber ich bin heute sehr dankbar dafür. Das ist auch nicht umsonst passiert, weil das halt hat sich meine Seele so offensichtlich gewünscht gehabt oder es ist mit, also ich sehe das heute immer mehr so, dass ich denke, wow. Ich bin so dankbar, dass ich auch meine Großeltern alle vier bis weit in die 20er, eigentlich fast bis 30, hatte ich noch Großeltern. Und die haben mir eben auch ganz viel erzählt von früher. Ne? Und das hat mich sehr geprägt. Und die, also mein Opa da aus dem Schwarzwald, Jahrgang 1904, ne? 16 Kinder, Bauernhof, 900 Meter Höhe, bettelarm und so. Also was die erzählt haben, wie die überlebt haben. Das habe ich alles so aufnehmen dürfen und so. Da habe ich also ganz viel getankt. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ich wollte ja gerade sagen, diese Urqualität, ne? Also, was wir uns aufgebaut haben und wo wir jetzt reingeboren wurden, das konditioniert ja unser alltägliches Verhalten, unsere Wertvorstellungen. Auch unsere Geschmacksnerven haben sich natürlich daran gewöhnt. McDonald's weiß ganz genau, warum sie Kindergeburtstage in ihren Läden veranstalten, weil die Kinder werden dann schon geschmacklich geeicht. Es gibt ja so Versuche, wo man denen Bio-Essen gibt oder sowas. Und dann sagen die, ja, das schmeckt aber besser. Ja, weil die schon so geprägt sind. Und wenn wir eben mehr wildes Essen, zum Beispiel an den Bitterstoffen kann man das schön festmachen, weil die sind fast alle rausgezüchtet worden. Und mit dieser Entwicklung, die ich jetzt vorher geschildert habe, ist der Zuckerkonsum immer weiter gestiegen. Das ist sogar schon ein bisschen vor der Industrialisierung, weil das mit der Kolonialgeschichte zu tun hat, mit diesem Golden Triangle, was die Briten betrieben haben, also mit Schiffen von England mit Gewehren oder Glasperlen nach Afrika fahren und entweder hat der Zulu-König oder wer da war, halt gegen Glasperlen Leute rausgerückt oder man hat sich mit Waffengewalt geholt, also Sklaven eingebunkert, dann rüber in die Karibik auf die Zuckerrohr, deswegen Zucker, oder Baumwollplantagen, die Arbeiter hingebracht, die es überlebt haben und dann mit Zucker und Baumwolle wieder zurück nach England, Baumwolle dann in die Textilfabriken, die dann mit Dampf betrieben wurden. Das war so der erste, und die Schiffe waren nie leer. Deswegen Golden Triangle, das war einfach super profitabel, aber im Grunde genommen ein einziges organisiertes Verbrechen. Und diese Baumwolle im Übrigen hat unsere Textilindustrie hier kaputt gemacht, weil das war früher Nesselstoff, Brennnessel, Flachs, also Leinen und Hanf. Ne? Und diese Pflanzen sind ja alle weggedrängt worden. Der Hanf hat nochmal eine ganz andere Sache. Das ist sowieso bäh, ne? Das ist dann durch die Drogengeschichte, aber da steckt so viel Tolles drin. Das kommt ja heute auch. Also das Alte kommt alles wieder, ne? Weil es einfach da ganz viele Schätze zu heben gilt und oder gibt. Gibt und gilt. Und ja, also und dadurch fing das mit diesem Golden Triangle, kam dann der Zucker zu uns. Und dann war aber die Auseinandersetzung England-Frankreich und während der Kontinentalsperre, weil Napoleon hatte da gegen England auch Krieg geführt und haben die Engländer den Handel halt abgesperrt und die Europäer waren schon zuckersüchtig, weil Zucker macht mehr süchtig, das geht nämlich in die Belohnungsbereiche des Gehirns, macht mehr süchtig, größeres Suchtpotenzial wie Heroin. Und dann saßen die auf einmal ohne Stoff da. Und dann hat man in Preußen die Zuckerrübe, also man hat Rüben eingekocht und hat gemerkt, so komme ich auch auf Zucker. Dann wurde der Rübenzucker geboren. Und Kontinentalsperre, das war ja so irgendwas 1805 oder sowas. Also das ist eine ganz neue Sache noch mit dem Rübenzucker. Und so hatten auch wir unseren eigenen Zucker auf einmal und hat sich da unabhängig gemacht von diesem Rohrzucker aus den Tropen. Und als dann noch die industrielle Verarbeitung dazu kam, dann war das ja so billig, das zu produzieren, und dann ging es in die Masse. Und heute ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland bei 38 Kilo. Und wenn man das jetzt mal überlegt, zu früher, zur Steinzeit, was gab es da an Süßem? Da musste ich mit einer Rauchfackel zu Wildbienen gehen, die irgendwo in einem hohlen Baum lebten, und musste da die erstmal ein bisschen betäuben und gucken, dass ich da an Honig rankomme. Oder ich habe halt ein paar Beeren gesammelt, aber die sind jetzt auch nicht so süß wie unser Zucker, ne? Das Obst damals, die ursprünglichen Äpfel und Birnen, die waren auch mit schön voller Gerbstoffe und Bitterstoffe zum Teil. Also das moderne Obst gab es ja da noch gar nicht, das gezüchtete. Also da merkt man, wie viel Zucker eigentlich wir sind ja körperlich immer noch die Alten. Also unsere Physiologie, unser Skelett, unser Muskelaufbau und so ist ja theoretisch, die Körper sind ja noch, das ändert sich ja nicht sofort. Aber wir ernähren die heute ganz anders. Darauf will ich eigentlich raus. Weil dann, wenn man so rauszoomt aus dem Ganzen, aus der ganzen Entwicklungsgeschichte, dann erst wird das Potenzial der essbaren Wildpflanzen, auch von den Vitalstoffen, von der Ehrlichkeit, der Sauberkeit und damit auch von der Energie, von der Schwingung, die da drin steckt, erst richtig klar. Dass diese Urlebensmittel der Menschheit natürlich eine ganz andere Kraft haben, dass sie völlig unbeeinflusst sind, da ist ja keine Gentechnik drin, da ist kein kommerzielles Interesse drin, das ist einfach, wie es die Natur geschaffen hat. Und da steckt einfach viel mehr Kraft drin. Man kann das zum Teil, das ist leider schlecht untersucht, ist auch kein Wunder, dass es nicht gut untersucht
Ja.
ist. Weil man kein Geld damit, also ich kann, klar, ich lebe jetzt heute davon, aber ich meine, ich werde nie Milliardär damit oder so. Also das ist ja in die Industrie, wenn ich ein Patent auf, was weiß ich was habe, auf ein Ketchup, ja, dann, also so eine Marke wie Heinz Ketchup oder so, das ist ja dann ein Riesenbusiness. Und da kann ich dann was draus machen. Also finanziell gesehen kann ich was Großes draus machen. Das geht jetzt ja mit einer Brennnessel oder mit einem Löwenzahn oder mit den Sachen nicht, ne? Und ja, weil halt auch in der Natur keiner an der Kasse sitzt. Das ist eben das, was mich auch so fasziniert, weil das ist das Ursystem, das ist Mutter Natur oder das Gaia-Prinzip oder wie immer man das nennt, aber das ist eher, da waltet die weibliche, nährende Energie, die im Prinzip der Fülle lebt. Und in dem, was wir uns aufgebaut haben, in dem künstlichen System mit diesen pyramidalen Machtstrukturen und mit dem Geldsystem und so, das ist ja alles durch die Ratio, also wenn man das jetzt mal so in Polarität aufmacht, weibliche Welt, das ist ja rein geistig, rational durchorganisiert, hierarchisch, Machtstruktur, das würde man jetzt dem männlichen Pol zuordnen. Ich muss gleich sagen, ich möchte das jetzt gar nicht so wertend verstanden wissen, weil es ist beides notwendig, aber weil sonst ist gleich so ein Bashing da, das ist gut und das ist schlecht. Nein, es ist die Einseitigkeit, ist das Fatale. Wir haben jetzt eben tausende Jahre in dem rein, also seit es die ersten Reiche gab und auch Geld und Militär und all das und dann diese Staatsreligionen, ne, das Urchristentum war auch was anderes wie nachher. Nach dem Konstantinischen Edikt 313, auf einmal war Christentum nicht mehr in der Katakombe unten, sondern Staatsreligion. Und da sind ja dann auch ein paar Evangelien rausgeschmissen worden. Man hat es zurechtgestutzt, sodass es halt passt und dass es den Staat stützt und nicht hinderlich ist, ne? Also, das darf uns all diese vielfältigsten Zusammenhänge dürfen heute bewusst werden, sodass wir wieder frei werden in der Wahrnehmung. Und das Ganze mal undogmatisch und frei anschauen können und auch dann das hat nämlich auch mit Selbstermächtigung zu tun, ne? Dass wir zum Beispiel von solchen alten Ideologien und Machtstrukturen uns erstmal innerlich, die Entwicklung geht immer von innen nach außen, das wahrnehmen, reflektieren, verabschieden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich auch ganz praktisch tun? Und das Tolle ist nämlich, das fasziniert mich so an den essbaren Wildpflanzen, weil gerade jetzt, weil das Geldsystem im Sterben liegt, ja, Da wieder Geldsystem funktioniert durch Zins und Zinseszins halt immer nach dem Prinzip des Mangels, während Natur immer nach dem Prinzip weibliches Prinzip der Fülle nährend, ne? Während das männliche Prinzip ist eine pyramidale Machtorganisation und die Zentralbanken schaffen das Geld aus dem Nichts. Wir haben Fiat-Geld, das ist ja durch nichts gedeckt, außer Vertrauen. Und wenn das Vertrauen weg ist, dann bleibt nichts übrig. Und das erleben wir ja gerade auch, ne? Weil jetzt kommt ja dieses Urgeld, Gold und Silber, kommt auch wieder mehr ins Bewusstsein. Also das ist sehr faszinierend, wie sich dieses Spannungsfeld und diese echten Sachen alle in der Renaissance erleben. Und so eben auch die essbaren Wildpflanzen. Ich habe jetzt mal hier, ist jetzt hier, ich bin auf 900 Meter oben und ich habe jetzt mal hier so ein paar Sachen
Hast
mitgebracht.
du schon Bärlauch? Hast du schon Bärlauch?
Ja, ich habe schon, also
Ach, schön.
selbst hier oben, wir nehmen das jetzt, ich muss mal gerade gucken, heute ist der 16.3., weil das wächst jetzt ja jeden Tag einen Zentimeter gefühlt, ne? Jetzt sind sie gerade so groß und ich bin ja auf fast 900 Meter oben, unten ist es schon größer. Also Bärlauch natürlich, dann habe ich hier Löwenzahn, ne? Das ist ein hervorragender Salat. Knoblauchsrauke, die kommt jetzt raus. Also Knoblauchsrauke sagt schon, schmeckt auch also anders wie Bärlauch. Also Bärlauch hat Lauchöle drin und Knoblauchsrauke ist ein Kreuzblütler, da sind Senföle drin. Beides schmeckt würzig. Oder Giersch ist jetzt hier so in Babyqualität. Das ist halt jetzt die Top-Saison für diese frischen Sachen oder auch manche Blüten kann man viele essen. Also ihr könnt alle Primeln im Garten essen, zum Beispiel auch Stiefmütterchen, sofern sie oder Hornveilchenblüten, sofern sie natürlich jetzt nicht mit Chemie. Also ihr könnt jetzt nicht im Baumarkt so ein Hornveilchen kaufen und essen, weil das ist ziemlich chemisch. Ne? Aber wenn ihr es beim Biogärtner kauft und auf dem Balkon pflanzt, könnt ihr damit eure Essen dekorieren und auch essen. Ja, also. Das ist eben, es gibt ein paar Werte, was jetzt Inhaltsstoffe angeht, wo man, also ganz grob kann man sagen, es ist 5 bis 10 Mal mehr drin, was jetzt Magnesium, Vitamin C und solche Sachen angeht, ne? In den essbaren Wildpflanzen, im Unterschied zu den Sachen, die wir kaufen können und die halt durch diesen agrarindustriellen Produktionsprozess durchgelaufen sind. Und wenn ihr dann noch überlegt, dass wir das geschenkt bekommen und dass das ja total ehrlich ist, weil wir da, klar, durch die Luftverschmutzung haben wir auch da, wir haben heute überall ein bisschen Dreck, aber es ist noch viel weniger da wie auf einem konventionell bewirtschafteten Feld. Und wir haben da keine Schrumpffolie, wo es eingepackt wurde. Ihr geht ja mit einem Stoffbeutel oder mit einem Körbchen oder irgendwas in den Wald oder so. Also das. Und vor allem jetzt, wo die Preise so durch die Decke gehen und es kommt durch den Iran-Konflikt und durch die Ölknappheit, kommt die Inflation wieder zurück, weil Energiepreise stecken ja in dem ganzen Produktionsprozess und Transport hin und her und so überall ganz dick mit drin. Es ist ja jetzt schon im Bioladen so, dass ein Kilo Biogemüse, klar, Möhren sind immer noch günstiger, aber so, also irgendwie, das geht bis auf 8, 9 € hoch pro Kilo, wenn ich jetzt so an Brokkoli oder Paprika oder was denke, ne? Möhren sind jetzt bei 3,50 € oder sowas, so ganz grob. Aber das wird noch teurer. Und jetzt ist es tatsächlich, ist mir neulich so bewusst geworden, dass das auch finanziell interessant wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Also mal abgesehen von den ökologischen Aspekten, abgesehen von den Gesundheitsaspekten und auch Kulinarik, muss ich sagen, weil das ist alles super lecker. Ne? Also ja, das sind jetzt so in einem großen Aufriss diese ganzen Zusammenhänge, was mich daran begeistert und wo ich halt wo ich einfach nur einladen kann. Ich weiß, für viele ist es immer noch eine Hemmschwelle, weil man es halt nicht gewohnt ist, weil man in einen anderen Film reingeboren wurde. Und das kann man auch daran merken, also das merke ich dann in der Betreuung der Online-Kurse, weil da Fragen gestellt werden, wir beantworten die am Abend und so. Also es gibt auch nicht betreute Kurse, aber in den betreuten Kursen muss ich gleich sagen, da ist es so. Und da kommen halt ganz oft dann auch so Bedenken auf. Das ist ganz normal, ne? Also Fuchsbandwurm und wie ist denn das? Ich muss das immer waschen und so. Und wo kann ich überhaupt sammeln und so weiter, ne? Und ich beantworte das alles und wie es mit Parasiten und so ist schon klar. Aber da muss man schon ein paar Spielregeln beachten. Aber was ich sagen will, ist, dass man daran merkt, dass bei den Menschen die roten Lampen an die Warnlampen angehen, wenn sie jetzt im Wald was pflücken sollen und das in den Mund stecken. Aber die Warnlampe geht nicht an, wenn sie im Discounter oder im Supermarkt durch die Regale schweifen. Da gehen bei mir. Also ich gehe da gar nicht mehr hin. Also ich gehe im Bioladen auf den Wochenmarkt und habe hier ein paar so Spezial, wir haben eine Dorfkäserei oder so. Also ich habe so, ich nenne es mal Spezialquellen. Wir tauschen auch untereinander ein bisschen, weil das ist natürlich ein Riesending auch, das alles, ja alles Fatomano, also alles Handarbeit, dass wir halt, ja, wenn jemand eben, was weiß ich, ich hab jetzt mal mehr Hagebuttenmus gemacht oder so oder ein Kompott letzten Herbst, dann tausche ich das auch gegen jemand hat mehr Brennnesselsamen gesammelt oder so irgendwie als Beispiel, ne? So, ja, und ich habe hier so meine Sammelgelegenheiten. Man kann auch den eigenen Garten, sofern man einen hat, natürlich auch kontrolliert verwildern, sodass man diese kürzere Wege hat. Und auch mehr Insekten, mehr Vögel. Und das kann man auch so gestalten, dass das alles schön aussieht. Also das fällt gar nicht auf, dass der Garten alles essbar ist und dass das Wildpflanzen sind. Also man kann auch Hecken damit gestalten, auch beschnittene Hecken, sodass dass man gar nicht auffällt in der Einfamilienhaussiedlung. Aber man kann das alles abernten und essen. Ne? Man kann mit Laubmehl viel machen und das mit in den Pfannkuchen oder in den Kuchen oder ins Brot mit reinbacken und all so Sachen und hat wieder eine extra Portion Mineralien und Spurenelemente drin. Weil das ist noch ein Faktor, was ich noch sagen muss, diese Wildpflanzen, wenn wir jetzt im Wald sammeln oder unseren Garten rückverwildern lassen, dann haben wir ein ganz anderes Bodenleben. Also wir müssen pflanzen und wo die Nahrung wächst, immer auch schauen, auf welchem Boden wächst es. Weil es kann ja nur das in dem Lebensmittel drin sein, was auch im Boden mal drin war. Die Pflanze lebt ja aus dem Boden plus Licht und Wasser von oben. Und so ein Waldboden, wir haben natürlich auch keine Urwälder mehr hier in Mitteleuropa. Wir sind in einem Kulturland, Jahrtausende alt. Das heißt, es ist alles transformiert. Aber Wald wird ja nur alle 100 oder 120 Jahre beerntet. Und auf dem Acker ist es ein, zweimal im Jahr soweit und wird immer wieder neu bestellt und gemacht. Und so ein konventionell bewirtschafteter Acker hat halt einen viel geringeren Humusgehalt und auch das Bodenleben, also die Anzahl an Mikroben und Würmer und Pilzen und was da alles drin ist, das ganze Leben im Boden ist viel geringer ausgebildet. Also ist fast alles ausgestorben, weil ja Herbizid, Fungizid und so weiter alles draufkommt. Und weil der Boden oft nackt liegt und so, das kommt ja in der normalen Natur gar nicht vor. Und jetzt kann man sich ja auch vorstellen, also diese Pflanzen, die auf einem normalen Acker wachsen, die wachsen dann nur, weil dann NPK-Dünger hinkommt, also mit den Hauptnährstoffen gedüngt wird. Und im Wald die Natur düngt sich selber, weil die Bäume wurzeln ganz tief, die leben in Symbiose mit Pilzen, die haben so einen Deal mit den Pilzen, Baum kann Photosynthese machen, Zucker für Kohlenhydratverbindung herstellen, also der Pilz bekommt ein Zückerchen vom Baum und dafür gibt der Pilz dem Baum Wasser und Mineralien und Spurenelemente. Und so harmonisieren die, also die symbiotisch lebenden Pilze. Es gibt ja auch Pilze, die dann zerstörend, also zersetzend, die muss es geben, damit das Herbstlaub auch zersetzt wird, sodass wieder neue, dass sich Humus bildet und wieder neue, dass das Recycling praktisch funktioniert. Ne? Die braucht es auch. Aber die symbiontischen Pilze helfen den Pflanzen, diese Nährstoffe anzuschleppen. Und die Übergabestelle ist bei den Feinwurzeln. Und ja, so funktioniert Wald. Und dieses System haben wir, oder auch eine Streuobstwiese oder ein verwilderter Garten, funktioniert alles so. während ich auf dem konventionellen Acker eben immer diesen Input von außen brauche in Form von Dünger. Na, also es ist ein hochkomplexes künstliches System. Ich muss da düngen. Ich muss diese Monokultur beschützen in Form von Fungizid, Herbizid, Insektizid oder sowas, weil so ein Massenbestand lädt natürlich Läuse oder irgendwas, wenn da eine drüber fliegt und sagt, wow, ist ja super, hier stehen ja 1 Billion von genau der einen Pflanze, wo ich so gerne andocke, hier muss ich mich vermehren. Ja, das ist logisch, so ein System ist anfällig. In der Natur stehen die Sachen ja verteilter und weniger auf einem Fleck. Und außerdem haben die von innen heraus, die Wildpflanzen, und das ist ja auch gesund für uns, die produzieren ja viel mehr, also die produzieren, was für uns gesund ist, diese ätherischen Öle, die Vitamine, das Quercetin und was da alles drinsteckt, Polyphenole, Antioxidantien und so weiter. Mineralien, Spurenelemente, die sind ja berstens voll davon, weil die sich ja selber schützen müssen. Ne? Gegen Fraßfeinde zum Beispiel oder die ätherischen Öle, um die bestäubenden Insekten anzulocken und all sowas. Die brauchen diese Stoffe für sich. Und für uns ist es halt toll, wenn wir dann da praktisch andocken dürfen und uns diese Geschenke abholen dürfen. Und was wir jetzt investieren müssen, damit wir das überhaupt machen können, ist, dass wir uns ein bisschen Mühe geben, wieder die Pflanzen kennenzulernen. Also, dass wir halt giftig von nicht giftig unterscheiden können, dass wir uns darin üben, die eigene Lebensumgebung, die eigene Heimat nochmal neu anzuschauen. Also, wie den Wald bei mir nochmal neu angucken oder den täglichen Weg zur Arbeit, wo ich da durchkomme, oder auch im Stadtpark, was für Büsche sind da eigentlich? Da gibt es da auch eine Kornelkirsche oder eine Felsenbirne, wo ich was holen könnte. All sowas. Da wird man auf einmal sehen, oder was vielleicht eh schon im Garten da ist oder beim Nachbarn über dem Zaun hängt oder so, da wird man dann, wenn man sich damit beschäftigt, ich kriege immer wieder so Rückmeldungen, das hätte ich ja nie gedacht. Ich dachte immer, oh, von was redet der und so, aber jetzt habe ich das direkt bei mir entdeckt. Ja, praktisch um die Ecke, genau diesen Busch, finde ich super. Ja, also, und prompt ist man gar nicht mehr so, oh Mann, jetzt lässt das schon wieder diese roten Dinger fallen und der Gehweg ist wieder schmutzig, ich muss wieder fegen, sondern man erntet das ab und freut sich. Gell? Also, solche Erlebnisse, die ja total ja, das eingefahrene Mindset sprengen, im positiven Sinne. Und neue Perspektiven eröffnen. Und die Scheuklappen, von denen ich vorher schon sprach, dieses eingeengte Weltbild öffnen. Und das brauchen wir jetzt ja auch in dieser Krisenzeit. Ne? Das ist ja sehr beängstigend, was auch alles abläuft. Weil wenn das Alte, woran wir gewohnt sind, jetzt langsam nicht mehr, was heißt langsam? Es funktioniert schon länger nicht mehr und uns geht es ja auch nicht wirklich gut. Wer geht denn noch froh gelaunt ins Büro? Oder irgendwo in diese Firma. Ich kenne also die Leute, was die alles für Stories erzählen. Ja, und da kann man jetzt auch nicht sofort überall raus. Manche werden raus müssen, weil das halt nicht mehr weitergeht und so. Also was kommt ja oder ist schon. Aber das Tröstliche ist, es ist zumindest, diese essbaren Wildpflanzen lösen jetzt nicht alle Probleme unserer Gesellschaft, aber sie sind wirklich, weil Essen ist ein Grundbedürfnis, und Gesundheit, wir wollen alle auch gesund sein. Und das ist ein unglaublich wertvoller Beitrag zu einer Gesamtlösung. Also es ist nur zumindest eine Teillösung. Und ich finde es so auf energetischer Ebene so nährend. Einfach, also der Wald ist für mich wirklich so ein Zufluchtsort, weil ich da auch mal zur Ruhe komme. Von dem ganzen Gedöns mit hier schon wieder Krieg und da eine Finanzamtsgeschichte oder irgendwas, wo du dich wieder kümmern musst und so weiter und E-Mails und alles sowas. Ja, also das Ganze, wo wir alle ja auch drin sind. Wenn du im Wald bist, dann hast du mal grün, beruhigt schon mal, du hast frische Luft. Du hast eine sanfte Bewegung, du nimmst die Jahreszeiten wahr. Und wenn du dir dann dort in der Umgebung noch schöne Lebensmittel sammeln kannst, und die nach Hause bringst und dann auch manchmal nur eine halbe Stunde später schon im Salat hast und isst. Also das ist so ultra frisch und so ultra ehrlich und nahrhaft, das bringt so eine andere Energie ins Leben. Und das ist echt ein toller Ausgleich zu dem, was wir eben auch sonst an Nährstoffverlust haben oder an Energieverlust haben in der jetzigen Zeit, ne? Also das ist schon faszinierend. Und das berichten auch unisono die ganzen Leute, die dann, also ich meine, manche Leute treffe ich ja nie persönlich, weil das oft Online-Kurse sind, aber es gibt ja auch Formate, wo dann mal eine, oder wenn ich irgendwo bin, wie jetzt bei Rapunzel beim Samenfeste oder bei einer anderen Gelegenheit, wo wir dann einen Stand haben oder wo ich einen Vortrag halte oder so, da treffe ich ja auch Live-Leute und da sagen mir eigentlich alle, ich könnte gar nicht mehr ohne das leben und das tut mir so gut und das ändert natürlich auch die Körperchemie mit der Zeit. Also man kommt eher auf die basische Seite, die Abwehrkraft wird gestärkt, weil das Mikrobiom wird ja wieder aufgebaut, weil die vielen Ballaststoffe, die reinigen den Darm und die für uns zuträglichen Bakterien, die lieben das, was in den Wildpflanzen steckt. Die blühen dann regelrecht auf, ne? Und ein gutes Mikrobiom ist ja auch direkt gekoppelt mit unserem Gehirn. Also man kommt wirklich in eine höhere Energie, eine höhere Schwingung. Also das sind viele Effekte, ganz viele positive Effekte, wo das auch nicht nur auf einer körperchemischen Ebene, was jetzt Mineralstoffversorgung angeht oder Mikrobiom angeht, sondern auch psychisch, energetisch, seelisch. Also weil der Perspektivwechsel uns eben auch gut tut und weil wir uns auch entstressen, wenn wir dann mal öfters wieder in der Natur sind. Also das ist einfach ein tolles Energiepaket, was wir uns abholen dürfen in der Natur, was wir geschenkt bekommen. Und dazu möchte ich herzlich einladen. Es ist einfach eine Chance, die immer da ist. Immer. Also selbst im Winter kann man noch sammeln. Also nicht so viel wie jetzt dann wieder im Frühling und im Sommer und im Herbst, ist klar. Aber es hört nie ganz auf. Und zumindest sind die Pflanzen ja immer da und es ist immer schön, draußen zu sein. Ne? Ja.
Ja, und du hast mich da gerade richtig mitgenommen, weil das ist das, was ja eigentlich natürlich ist und was ja noch in uns enthalten ist. Und du hast eben so toll gesagt, weißt du, da fiel mir ein, so, weißt du, es wird überall Superfood verkauft, ja.
Ja.
Das ist eigentlich unser Superfood. Nur
Ja.
keiner benennt es so, ne? Das heißt ja Unkraut, Blühkraut, ich weiß nicht was. Wildpflanze, finde ich, ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Aber ich möchte da nochmal ganz kurz zurückgehen, weil du hast eben gesagt, diese Bitterstoffe sind weggezüchtet worden. Und Bitterstoffe sind doch eigentlich wichtig für unsere Entgiftung, oder?
Ja, absolut, genau. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Also die Bitterrezeptoren, die sind an der Zunge hinten rechts und links. Also wenn wir was essen, wird da registriert, das ist jetzt bitter. Und das von hier gibt es dann eine Meldung an Leber und Galle und Bauchspeicheldrüse, stärker aktiv zu werden. Und dann kommt der Entgiftungs, wird mehr Gallensaft und sowas produziert, kommt die Entgiftung in Gang. Das ist enorm wichtig. Und also viele werden, die das nicht gewohnt sind, werden sagen, oh, bitter ist jetzt nicht so meins, schmeckt mir nicht. Ne? Aber das ist auch was ganz viele dann mit der Zeit berichten. Und man muss da auch schrittweise reingehen. Überhaupt mit den ganzen Wildpflanzen, die ich da jetzt gezeigt habe, die sind unheimlich kraftvoll. Liegt unter anderem auch an den Bitterstoffen. Also ich habe hier auch eine Pflanze dabei, eben der Löwenzahn. Der ist der Bitterstoffklassiker sozusagen. Ne? Also weil diese Familie der Korbblütengewächse, der Korbblütler, da stecken überall viele Bitterstoffe drin. Da zählt zum Beispiel auch die ganzen Wermute zählen dazu, wo man dann so schön wirklich echt knackig bitteren Tee machen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Früher, also sprich diese 2,5 Millionen Jahre, haben die Menschen viel mehr Bitterstoffe, viel mehr Ballaststoffe, viel mehr von den ganzen Stoffen viel mehr, aber auch viel mehr Bitterstoffe zu sich genommen und haben damit laufend entgiftet, obwohl die ja da gar nicht so viel Gifte hatten wie wir heute. Und heute haben wir mehr Gifte. Wir sind ja schon in der Kleidung, in der Wandfarbe, im Auto, die Luft. etc. Wir haben so viel Kontakt mit künstlichen Sachen, Kosmetika, Duschgel und, und. Ja, das ist das, und dann alles, was da noch in den Limonaden und in dem Essen drin steckt und so, ne? Also wir sind umgeben von ganz vielen künstlichen Sachen und das sollten wir alles wieder entgiften. Und wir haben viel mehr Stress wie früher. Früher hatten die auch Stress, aber nur kurz, also, oder es war final, wenn dann der Säbelzahntiger kam. Aber im Alltag hatten die viel weniger Stress. Es gibt auch so Untersuchungen, dass die nur 3 Stunden am Tag arbeiten mussten, um ihren Lebensunterhalt zu bewerkstelligen. Der Rest war Freizeit für Soziales, für die haben ja auch viel, die haben schon Musik gemacht vor 40.000 Jahren. Man hat ja die ältesten Musikinstrumente da in der Höhle bei Ulm gefunden, glaubt da Lohnetal, die älteste Flöte der Welt, also bis heute, was man halt weiß, aber die ist, glaube ich, 40.000 Jahre alt. Also das war durchaus eine Kultur, weil wir denken, das war alles so tump und die haben vielleicht nur Grunzlaute von sich gegeben. Nee, nee, die haben schon Musik gemacht, die hatten schon Malereien in ihren Höhlen und so. Die sind bei uns nicht enthalten, weil das feuchtes Klima ist, aber in Südfrankreich und in Spanien gibt es hier noch, war bei uns auch. Naja, ich drifte ein bisschen ab, zurück zur Entgiftung. Das fehlt uns heute mit diesen Bitterstoffen, obwohl wir das nötiger hätten. Und da seht ihr, da ist eine riesige Lücke. Und deswegen ist klar, dass wir schleichend vergiften. Und das Entgiften, Detox, das ist ja jetzt auch hip geworden, ist auch gut so. Also da kann man viel machen mit basischen Bädern, Fußbäder, Füße sind Hilfsnieren. Natürlich auch weniger Gift reingeben über die Ernährung und über die Getränke. Also ich trinke eben viel Tees, Kräutertees oder das ist hier grüner Tee von der Teekampagne, das ist rückstandskontrolliert und so weiter. Oder eben einfach Wasser, ne? Und Kräutertees, wo ich selber gesammelt habe. Oder ich mache Oxymele. Also das ist so ein Sauerhonig, also Honig plus Apfelessig plus Pflanzen, ein paar Wochen ziehen lassen, abgießen. Und dann mit Wasser verdünnen. Das ist so ein mittelalterliches Rezept. Das kann man mit ganz vielen Sachen machen. Holunderblüten zum Beispiel und so. Das sind so meine Getränke. Also weniger Gift reinkommen lassen und durch diese Wildpflanzenkost viel Ballaststoffe zum Beispiel. Also viel ausleiten, viel trinken plus viel Ballaststoffe plus Bitterstoffe. So kriege ich die Entgiftung des Körpers wieder in Gang. Und das kann ich noch unterstützen, indem ich mir einen ayurvedischen Zungenschaber kaufe, indem ich Ölziehen mache, indem ich basische Wickel, Fußbäder, Vollbäder mache. Und so wird die Körperchemie wieder basisch. Und damit funktioniert auch alles wieder besser. Ne? Und da spielen die Bitterstoffe schon eine zentrale Rolle. Und die sind halt, wir sind heute alle, ich habe vorher über den Zucker gesprochen, da schließt sich wieder ein Kreis. Wir sind alle getrimmt auf süß. Und das liegt auch daran, dass das Bitter in der Ernährung gar nicht mehr vorkommt, weil es weggezüchtet wurde, weil uns der agrarindustrielle Komplex in Richtung süß geschoben hat, von unserem scheinbaren Wohlsein her, von unserem, dem, wo wir sagen, lecker. Ne? Da ist schon eine Trendumkehr da. In meiner Jugend, ich bin an der Schweizer Grenze groß geworden, da hat die Milchschokolade total dominiert. Ne? Also, und ich esse heute noch jeden Tag Schokolade. Das ist für mich ein Grundnahrungsmittel, weil ich bin wirklich nur 100 Meter neben der Schweizer Grenze groß geworden. Das ist gute Schoki, das gehört dazu. Und aber schon seit langer Zeit, das ist jetzt heute eine mit 80, 90% Kakaoanteil, natürlich Fairtrade Bio und so. Und das ist nicht die Schokolade, die früher en vogue war. Und da hat sich auch schon, das ist ja ein großer Trend auch jetzt in Richtung dunkle Schokolade. Es ist auch ein Trend, Artischocken sind beliebter wie früher. Also es gibt auch die ersten Kochbücher, wo bitter thematisiert wird. Weil, wenn man, und wir können das ganz einfach über Löwenzahn machen zum Beispiel, weil den kennt jeder. Das ist überall billionenfach da. Wenn wir jetzt einfach Löwenzahnblätter in Salat reingeben, dann haben wir diese Bitterstoffe wieder da. Ich würde es immer in der Mischung machen, also nicht pur. Ich mische das auch, was weiß ich, ich reibe eine Möhre und mache dann noch grüne, kleingeschnittene Löwenzahnblätter rein. Dann habe ich auch einen schönen Salat, vielleicht noch eine rote Zwiebel dazu. Oder ich schneide einen halben Apfel noch klein, gebe das dazu. Das ist ein wunderbarer Rohkostsalat, ein paar Walnüsse dazu, ein gutes Öl, vielleicht ein bisschen Leinöl und ein bisschen Olivenöl. Apfelessig ist auch sehr gesund. Dann habe ich einen Top-Salat, schmeckt super. Und ich habe die Bitterstoffe mit eingebaut. Und dann ist es auch kulinarisch richtig wertvoll. Ne? Also so, aber am Anfang, das muss ich jetzt für die Leute, die jetzt anfangs begeistert da reingehen, muss ich wirklich sagen, schrittweise reingehen mit den essbaren Wildpflanzen. Sonst überfordert ihr eure Körperchemie, auch eure Leber, eure Galle und so, weil wenn ihr aufgrund der Anfangsbegeisterung vielleicht eine ganze Schüssel voll Löwenzahn essen würdet, würdet ihr vielleicht eine Gallenkolik kriegen oder einen flotten Otto oder Kopfweh, weil da halt auf einmal viele Gifte auch gelöst werden. Und wenn das dann nicht rausgeht, weil ihr zu wenig Wasser getrunken habt und weil der ganze Metabolismus nur gar nicht umgestellt ist, dann zirkulieren die Gifte im Körper und kommen auf den Kopf. Dann habt ihr auf einmal ein Schädelbrummen oder der Darm macht es nicht mit, Durchfall. Deswegen schrittweise reingehen, dann passiert gar nichts, außer dass es euch mit der Zeit immer besser schmeckt, weil wir haben ja fünf Geschmacksrichtungen. Also wir haben süß, sauer, scharf, salzig und eben bitter. Und wenn bitter nie vorkommt, sondern nur die vier anderen, dann essen wir immer weiter. Unser Unterbewusstsein sagt, ja, also jetzt nimm noch mal ein bisschen, hoffentlich findet das mal statt, aber es findet nie statt. In der Fertigpizza-Welt, ja, da ist es nicht da. Und das ist mit ein Grund, warum wir immer weiter essen. Oder das kompensieren mit süß. Und dann scheinbar zufrieden sind, aber dann eine Diabetes kriegen und Adipositas und Gelenkbeschwerden und bliblablub, Herz-Kreislauf, all sowas. Und aus der Falle und auch diese Zuckersucht, ja, in den Schreibtischschubladen sind so viele Süßigkeiten drin. Und dann schnappt man sich sowas und geht zur Espressomaschine, macht einen kurzen Hype, um nur danach natürlich wieder abzustürzen. Das ist so Stress für den Körper. Da kommt ihr automatisch raus. Das motiviert dann noch also das ist unsere katholischen Reflexe. Ich bin katholisch groß geworden. Das ist, weil da fühlt man sich dann schuldig. Ja, ich würde so gern jetzt so einen Schokoriegel essen. Aber ich darf ja nicht, ich muss abnehmen und sonst was alles, ne? Oh, ich würde aber so gern. Ja, und dann macht man es. Oh Mann, jetzt habe ich es wieder. Ich wollte doch eigentlich nicht. Jetzt habe ich es doch. Sünde, ne? Also, aber da sind die Leute hilflos ausgeliefert. Und aus dem Film kommt man raus dank Bitterstoffe. Weil wenn dieses Fünfte da stattgefunden hat, das Bittere, findet eine Befriedigung statt, eine Sättigung. Und süß ist nicht per se schlecht, das darf sein, aber nicht in diesem Übermaß. Ne? Wir haben eben zu viel Männliches, zu wenig Weibliches kultiviert. Ich knüpfe an an das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben zu viel Süßes, zu wenig Bitteres. Das darf alles sein, aber es muss wieder in ein Regularium kommen. Ne? Also das geht drum. Und das ist der große Ausgleich, den uns eben die Natur ermöglicht. Und deswegen so meine Einladung, dass ihr da mal euch umschaut. Also ich habe ja auch kostenfreie Angebote, zum Beispiel ein Webinar, was ich da empfehlen kann, findet ihr auch auf meiner Seite. Das ist ein kostenfreies Webinar, wo ihr mal wie heißt denn das eigentlich? Ich glaube, in drei Schritten zur Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Das steht da drauf, genau. Und da werden euch ein paar Pflanzen vorgestellt. Und auch also Zubereitungstechniken erklärt, aber auch der Gesamtzusammenhang nochmal, was ich jetzt so verdeutlicht habe. Das ist kostenfrei. Das können wir ja unten verlinken. Das würde ich euch einfach mal empfehlen. Und dann eben mit einer Pflanze mal anfangen, vielleicht mit Löwenzahn oder mit Brennnessel oder sowas. Erstmal nur eine, völlig kein Stress. Ganz easy going, eine Pflanze, eine Erfahrung, schrittweise, was Menge angeht, in die Erfahrung reingehen. Und wenn das dann geschmeckt hat, und dann könnt ihr den zweiten Spielball, ein Jongleur fängt auch nicht mit 10 Bällen an. Ja, also eine. zwei, drei. Und dann löst sich das auch auf. Also, weil die, manche, oh, ist alles, alles grün hier und ich würde ja gerne, aber erstmal ganz einfach anfangen. Aber anfangen, das auf jeden Fall. Ne?
Genau, anfangen und der Rest, der kommt dann, denn ich glaube, das macht ja dann neugierig. Und plötzlich, das kennt man ja, da sieht man mit ganz anderen Augen, dann sehe ich da den Löwenzahn, da sehe ich die Vogelmiere, ach, da sind Brennnesseln und dann freue ich mich und sage nicht auch schon wieder Brennnessel, sondern ich sehe vielleicht schon die Brennnesselsuppe, die ich da draus mache oder
Genau,
sowas.
ja, genau so ist es. Und es ist, wenn man dann nur mehr Pflanzen kennt und so, also das ist auch so ein Effekt, dass wenn ich jetzt woanders hinfahre, wo ich noch nie war, dann kommst du an, aber es ist überhaupt nicht so fremd, weil, ach, guck mal, eine Linde und auch mal das, also die sind schon alle da, ja. Das ist, wir verbinden uns dann auch wieder mit der Natur und mit unserer Umgebung und haben dann so heimatliche Gefühle auch. Also, weil wir da nie alleine sind. Also, das ist echt energetisch, was ein ganz toller Effekt. Also, man fühlt sich, deswegen, ein Buch von mir heißt ja auch, du bist versorgt, ne? Weil dieses Lebensgefühl, das haben wir ja nicht in unserer künstlichen Welt, wo alles im Mangel ist und wo alles ein Preisschild hat und wo ich mir immer überlegen muss, kann ich mir das leisten, und so weiter, ne? Oder wie viel davon kann ich mir leisten und all sowas. Und Natur funktioniert eben anders. Und das ist die große Einladung, da mal die Tür aufzumachen und reinzugucken und einfach mal einen Schritt reingehen. Und daher dieses kostenfreie, da geht ja gar kein Risiko ein. Dieses Angebot mit diesem Webinar, dass ihr da mal reinschaut und einfach mal gucken. Und dann einfach mal das, was da empfohlen wird, einfach mal machen. Und dann mal gucken.
Genau, da laden wir jetzt beide zu ein. Und
Ja.
wer noch Fragen hat, der kann sich ja bei dir melden. Und der kann natürlich auch noch tiefer einsteigen,
Ja,
ne?
das seht ihr dann, da gibt es bis hin zu wirklich berufsbegleitenden Ausbildungen und so weiter, was also das machen ja viele auch, weil sie sich neu positionieren wollen oder weil sie ihrer Arbeit mehr Sinn geben wollen oder weil sie auch sich umorientieren müssen und so weiter. Also da kann man viel machen, aber am Anfang würde ich jetzt einfach mal so spielerisch leicht reinschnuppern. Einfach mal nur so für sich.
Genau. Erstmal anfangen.
Ja, genau.
Ah, lieber Markus, danke schön. Das war ein wunderschönes Eintauchen in die Welt der Natur. Ich danke dir sehr und das hat mir sehr,
Ja,
sehr viel Freude bereitet. Danke
das
fürs
freut
Erinnern. Da war
mich.
sehr viel Erinnern dabei.
Ja, es ist, wir alle erinnern uns jetzt gerade in vielerlei Hinsicht an das, eigentlich an das, was wir sind, also was für uns auch gedacht ist. Weil wir waren ja eingekastelt in was Künstliches. Und jetzt merken wir, das zerbröselt, macht nicht mehr so viel Sinn, macht auch nicht mehr so viel Spaß, läuft auch nicht mehr. Wer bin ich eigentlich? Was will ich hier eigentlich? Wozu habe ich mich inkarniert? Was macht mir Freude? Ne? Aber es ist natürlich schon auch anstrengend, weil das Alte sich auflöst und wir natürlich auch Mietverträge haben oder Kreditverträge und. Alles klar. Aber der große Prozess ist ein Heilungsprozess. Und da spielen die Essbaren-Wildpflanzen schon eine wichtige Rolle. Und vielen herzlichen Dank, Doris, dass ich da das deinem Publikum hoffentlich näher bringen konnte und durfte. Hat mir sehr auch Freude gemacht. Ja, also liebe Grüße gehen raus.
Euch viel Spaß beim Ausprobieren.
Ja, genau. Lasst es euch schmecken.
Tschüss.
Tschüss.